Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Das ist Teil 2 und der letzte Teil unserer Abschlussfolge zum Thema Renaissance der Gewerkschaften zum Stand gewerkschaftlicher Erneuerung. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, fang am besten da an.
Wer bestimmt, wie du arbeitest?
Wer bestimmt, was wir produzieren?
Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
Ich bin Johanna Laube.
Und mein Name ist Felix Nickel.
Wir sprechen mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
Heute Teil 2 von 2 unserer vorerst letzten Episode zum Thema Renaissance der Gewerkschaften zum Stand gewerkschaftlicher Erneuerung.
Hallo zurück zu unserer letzten Folge, in der wir ein Fazit zum Stand gewerkschaftlicher Erneuerung ziehen. Letzte Woche konntet ihr den ersten Teil der Aufzeichnung unserer Abschlussveranstaltung an der TU Berlin hören.
Ja, zusammen mit Rolf Schmucker aus unserem Podcast-Team habe ich mich mit Uli Brinkmann, Arbeitssoziologe und Professor an der TU Darmstadt, und mit Katja Kager, der Vorsitzenden des DGB Berlin-Brandenburg, unterhalten.
Im ersten Teil des Gesprächs wurde sich ein bisschen am Begriff der Renaissance abgearbeitet und es wurde ausgelotet, wie es denn derzeit um den Stand gewerkschaftlicher Macht in Deutschland bestellt ist. Im heutigen zweiten Teil der Aufzeichnung geht es vor allem um zwei Themenkomplexe. Einmal den Aufstieg der Rechten und dann zum zweiten, welche Herausforderungen sich durch ihn für Gewerkschaften auftun und wie damit umzugehen ist.
Ja, und im Ausblick schauen wir ein bisschen auf die Zukunft und darauf, wie Katja und Uli die Lage einschätzen, wie sich die Position von Gewerkschaften darstellen wird, wenn wir wieder, was ja sehr wahrscheinlich ist, einen Schwenk hin zu stärker konservativen Mehrheitsverhältnissen in Bund und den Ländern bekommen.
Ja, das zentrale Thema des Podcasts ist ja der Zusammenhang von Demokratie und Arbeit. Und wenn wir über Arbeit und Demokratie sprechen, ist der Weg zur Frage des Zustands der repräsentativen liberalen Demokratie als unserer Regierungsform nicht weit. Wir sehen in den vergangenen Jahren immer stärker werdende autoritäre, rechtspopulistische und auch rechtsextreme Strömungen in Deutschland, aber auch weltweit.
Ja, und die Stimmverteilung der Europawahl Anfang Juni hat das auch nochmal deutlich gezeigt und unter Beweis gestellt. Und wenn man sich da die Auswertung des Wahlverhaltens anblickt, was zum Beispiel die ARD gemacht hat, dann wird klar, dass die neue Arbeiterpartei vielleicht die AfD ist. Denn immerhin haben laut dieser Auswertung der ARD 33% der ArbeiterInnen diese rechtsextreme Partei gewählt. Und vor diesem Hintergrund habe ich unsere Gäste, die DGB-Vorsitzende Katja Kager und den Arbeitssoziologen Uli Brinkmann, bei der Veranstaltung gefragt, welche Herausforderungen entstehen eigentlich für Gewerkschaften durch das Erstarken autoritärer Bewegungen, sowohl für die innergewerkschaftliche und betriebliche Arbeit, aber auch generell für den Handlungsspielraum der Gewerkschaften.
Also das eine ist, das muss ich einmal vorneweg stellen, ist, was diese Umfragen angeht, wir dann doch nochmal genau hingucken müssen, wer wird da eigentlich wie befragt. Das, was wir wissen, ist, dass halt das eine subjektive Befragung ist. Also ich äußere mich erstens. Zweitens unterscheiden sie nicht nach DGB-Gewerkschaften oder anderen Gewerkschaften.
Ich bin natürlich ein bisschen provozierend.
So, genau. Das ist, deswegen wäre ich da mal ein bisschen vorsichtiger. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir damit umgehen müssen. Und ich meine, wir wissen ja auch um unsere betriebliche Realität. Und wir sind hier im Osten. Deswegen weiß ich ganz genau, wovon ich rede. Also gerade, wobei wir ja in Brandenburg ja noch in der Reihe noch relativ gemäßigt sind, ja, wenn wir nach Thüringen oder Sachsen gucken. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Etwas, was wir Gewerkschaftliche lernen müssen, dass es Menschen gibt, die das zusammenbekommen. Auf der einen Seite extrem engagierte Betriebsräte und auch Gewerkschaftsmitglieder zu sein und gleichzeitig abends zur AfD zu gehen. Für die geht das. Das ist kein Widerspruch. Wir haben für uns in den Gewerkschaften jetzt diskutiert, dass wir sozusagen uns um diese 30-40%, die wirklich die Hardcore-Überzeugten sind, mit denen müssen wir kein Gespräch mehr führen. Die holen wir nicht zurück. Worauf wir uns jetzt konzentrieren, sind die restlichen 60-50%, die sagen, ich habe das diesmal mal einmalig gemacht oder ich bin irgendwie unzufrieden und ich weiß nicht wohin. Also ne, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Motivationen, warum ich meine, das sei jetzt eine ideale Lösung für mich. Mit denen müssen wir ins Gespräch gehen, mit denen müssen wir uns streiten, diskutieren, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Das tun unsere Gewerkschaften im Betrieb mit ihren jeweiligen Ehrenamtlichen, mit ihren Hauptamtlichen. Das ist ein scheißhartes Geschäft. Das macht auch ganz viel wenig Spaß. Aber es hilft nichts, weil wir dürfen die Menschen ja nicht verlieren und wir müssen ihnen auch klar machen, dass wir Gewerkschaften für etwas stehen. Und das heißt nicht, dass wir ausländerfeindlich sind. Wir sind nicht gegen Frauenemanzipation. Also wir haben ja eine ganze Latte von Dingen, für die wir stehen. Das müssen wir auch sehr deutlich machen und das machen wir dann auch. Was wir jetzt aktuell tun im Vorfeld der Wahlen in den drei Ostbundesländern, ist, dass wir jetzt auch noch mal sehr viel deutlicher machen. Das ist das sozusagen, was Arbeitnehmerinteresse ist aus unserer Sicht, was unsere guten Rechte sind. Und das ist aber das, was die AfD will. Also weil das, wenn man sich deren Wahlprogramm anguckt, ist vollkommen klar, das sind keine Freunde der ArbeitnehmerInnen. Also wirklich nicht. Sondern sie sind neoliberal, sie wollen das Tarifvertragsrecht schleifen, sie wollen die Mitbestimmung schleifen, sie sind gegen die Rente in diesem Sinne, sie wollen sie komplett privatisieren, wollen von der gesetzlichen weg und so weiter und so fort. Also es ist lauter Zeugs in ihrem Programm, wo für uns klar ist, als Beschäftigte haben wir da nichts von. So, und da auch stärker in die Auseinandersetzung zu gehen mit unseren Leuten, ist, glaube ich, total wichtig. Was wir merken, wo es die Verwandtschaft gibt, und das ist das Verrückte, ist, dass sowohl diese AfDler als denn viele auch von unseren Mitgliedern sagen, also sozusagen, wo das Gewerkschaftliche dazu passt, ist, ich hau jetzt echt mal mit der Faust auf den Tisch. Ich habe die Fresse voll. Das ist der Teil, der zusammenpasst. So, und warum das für die auch ganz häufig nicht wirklich ein Widerspruch ist. Und wir versuchen mit denen die Gespräche so zu führen, dass wir sagen, das ist total gut, behalte deine Power. Aber vielleicht etwas mehr im Arbeitnehmerinneninteresse, ja, und nicht in diesem, ich bin gegen alles Mögliche. Aber das ist eine harte Auseinandersetzung, die auch für unsere Gewerkschaften im Betrieb echt gar nicht leicht ist.
Da würde ich direkt auch nochmal anknüpfen. Ich würde es erstmal nochmal eine kleine Randbemerkung gerne machen, weil es ist nicht die einzige Verwandtschaft, die da ist. Es gibt noch eine zweite Verwandtschaft und das ist die, wo ich denke, wo die Gewerkschaften was lernen müssen. Nämlich, es gibt die Opposition zum Krieg. Ja, ganz aktuell auch. Und wer in die Betriebe geht und mit den Kolleginnen und Kollegen redet, der weiß, dass die von den politischen Parteien in diesem Punkte nicht repräsentiert werden. Und das ist kein unwichtiges Thema, das man mal so eben beiseite abhandeln kann. Also das heißt, da müssen Gewerkschaften aufpassen. Gewerkschaften waren immer gegen Krieg, immer antimilitaristisch. Gerade jetzt, die 100 Milliarden werden plötzlich locker gemacht, die man an anderer Stelle braucht, dass die Leute darüber sauer sind, viele darüber sauer sind. Das ist kein Zufall. Und ich meine, guckt's euch an. Wer zieht in diese Kriege? An den USA kann man es wunderbar erkennen. Der Vietnamkrieg war noch gekennzeichnet von einer Wehrpflicht, die wurde dann abgeschafft. In dem Moment, wo die abgeschafft ist, sitzt die Arbeiterklasse und die Unterklasse im Feld. Ne, und das ist kein Zufall. Und da müssen Gewerkschaften ein Auge drauf haben. Die sind diejenigen, die dann dran sind. Ne, denn habt ihr zufällig das Interview gesehen mit von der Leyen, die da gefragt wurde? Ich habe es gesehen. Ne, wie die da gefragt wurde, ja, wie ist denn das, wenn die Mütter dann ihre Kinder in den Krieg schicken? Ja, schlimm, aber muss sein. Und dann fragten sie, ja, und von ihren 7 Kindern, wer ist da bei der Bundeswehr? Ja, keiner. Ne? Gacker, gacker. Ne, das ist sozusagen der Punkt, wo ich sagen würde, da gibt's eine Verwandtschaft und die muss man der AfD wegnehmen. Es kann nicht sein, dass die einzigen sind oder waren lange, die gesagt haben, kein Krieg oder ne, die sich auf dieses da draufgesetzt haben. Ne? Denn du hast natürlich völlig recht, das gesamte Parteiprogramm ist ansonsten steht diametral zu dem, wofür wir eigentlich bei den Gewerkschaften stehen. Aber ich muss jetzt auch noch ein bisschen ausholen, muss ich noch. Darf ich noch?
Ja, klar.
Okay. Also erstmal finde ich gut, dass du Methodenkritik an Anfang gestellt hast, weil ich bin auch echt genervt von diesen Umfragen. Und auch diese Kategorie Arbeiter, die ist so wenig konkret nur noch mittlerweile in den empirischen Untersuchungen, dass ich die nicht mehr ernst nehmen kann. Da sind auch Beamte mit drin und alles Mögliche. Ne? Die haben auch zum Beispiel, Beamte wählen zum Beispiel ganz anders als Arbeiter. Die haben auch eine viel höhere Wahlbeteiligung. Das hat Folgen. Da sind dann Schieflagen in den Daten. Und wir haben uns das da mal genauer angeguckt. Wir haben vor 3 Jahren mal eine Untersuchung gemacht und haben gewerkschaftlich Engagierte, also Leute, die nicht in Ämtern sind, sondern Ehrenamtliche sind, die haben wir mal genauer untersucht, weil wir wissen wollten, wie ist das eigentlich bei denen mit dem Thema Rechtspopulismus bzw. Rechtsextremismus, Flucht, Vertreibung und so weiter. Und dann sind wir so vorgegangen, dass wir da eine entsprechende Anzahl sowohl quantitativ als auch qualitativ befragt haben. Das heißt, wir haben ihnen so einen Ankreuzfragebogen gegeben und wir haben aber auch Interviews mit denen geführt. Und dann haben wir versucht, mal herauszufinden, was eigentlich diese hohe Anzahl von Gewerkschaftsmitglieder wählen auch AfD, was die eigentlich bedeutet und was dahinter steckt, was also in dieser Zahl drin steckt, was wir nie zu hören bekommen, schon gar nicht bei ARD und ZDF, weil die mit diesen Zahlen natürlich auch reißerisch umgehen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann, wir haben dann Clusteranalysen drüber laufen lassen, ich will damit nicht ins Detail gehen, dann stellt man fest, es ist nicht eine homogene Gruppe, selbst wenn man nur die Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben nimmt, also nicht Beamte und sowas und andere Gewerkschaften, die nicht zu den DGB-Gewerkschaften gehören. Es ist also nicht eine einheitliche Gruppe, sondern es sind ungefähr 3 gleich große Gruppen, die sich herausbilden mit Blick auf die Frage AfD-Wahl und wo unterscheiden die sich. Es gibt eine Gruppe, das ist eine alte sozialdemokratisch orientierte Gruppe. Das sind Leute, die sind so alle so 45 plus, also nicht ganz junge. Und das sind diejenigen, die eigentlich mit dem System sich arrangiert haben, die auch viele Vorteile durch dieses korporatistische System und über die und auch die Erfolge der Gewerkschaften das sehr wertschätzen. Dann haben wir eine zweite Gruppe, das sind eher, also richtige Linke, auch linke Kämpfer, die oft auch prekär sind, aber die Kampferfahrung machen, ne, Konflikterfahrung machen und die sind auch ungefähr genauso groß, eher jünger, die Gruppe. Und dann haben wir eine dritte Gruppe, die ist prekär, die hat Vertrauen in Demokratie verloren, die hat keine Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist der Begriff, auf den wir irgendwann dann auch gestoßen sind. Die haben also nie die Erfahrung gemacht, durch kollektives Handeln verbessere ich mein Schicksal. Und die sind auch latent oder tatsächlich ausländerfeindlich. Das ist feststellbar. Und wenn man sich dann anguckt, wie wählen diese 3 Gruppen, weil wir haben dann abgefragt, was wählt ihr denn? Dann kommt man zu dem Ergebnis, dass diese hohe Prozentzahl sich dadurch erklärt, dass diese eine Gruppe, von der ich zuletzt gesprochen habe, damals war, ich sag euch mal die Zahlen, schade, ich habe immer so eine schöne Grafik, die ich sonst zeigen kann. Ich sag euch mal die Zahlen. Das waren die Zahlen von der letzten Bundestagswahl, das war, glaube ich, AfD, irgendwie so 15 oder 17%. Und dann haben die gesagt, Gewerkschaftsmitglieder auch 15 und 17%. Und dann haben wir uns die angeguckt und dann stellte sich heraus, die Gruppe, von der ich zuletzt gesprochen habe, wählt AfD zu 30% und die anderen 4%. Und dann habt ihr die Differenzierung da drin, die bei diesen Zahlen im Fernsehen nie auftauchen. Und dann seht ihr auch tatsächlich, dass man genau an den Punkt muss, wo Katja gerade gesagt hat, das ist da, wo wir ansetzen. Und auch da, ich muss auch nochmal dazu sagen, das sind immer auch noch Leute, die zu einem nicht unerheblichen Teil sagen, wir wollen den anderen eins auswischen. Das ist noch ein Window of Opportunity, das noch existiert. Das sind noch keine Stammwähler. Deswegen ist ganz wichtig, dass man da ganz schnell anfängt, mit diesen Leuten zu reden. Aber es ist tatsächlich, also ich kann nur wirklich immer wieder sagen, guckt euch das im Detail an. Also was ist tatsächlich hinter dieser Zahl? Was steckt da eigentlich hinter? Denn wenn wir sagen, die sind alle so, dann haben wir keine richtige Strategie, sondern man muss genau ins Detail gucken. Also das war nochmal ein bisschen auch nochmal Methodenkritik und bestätigt haben wir das alles in den qualitativen Interviews, die wir dann mit den gleichen Leuten geführt haben. Also von daher, das ist viel, viel mehr abgesichert, wenn man so vorgeht, als wenn man nur so eine pauschale Zahl hat, über die ich mich auch jedes Mal ärgere.
Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Wir haben jetzt viel gesprochen sozusagen über die Notwendigkeiten auch
mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zu sprechen, mit den Leuten vor Ort zu sprechen. Jetzt bedeutet der Aufschwung von der extremen Rechten, von autoritären Gruppen ja auch eine Gefahr für demokratische Strukturen insgesamt, also auch überbetriebliche Ebenen. Der DGB und die Gewerkschaften haben sich ja jetzt verstärkt auch in Bündnissen stark gemacht, organisieren Großdemonstrationen, aber auch kleine Aktionen vor Ort, um sozusagen dem auch etwas entgegenzusetzen. Was ich mich gefragt habe an der Stelle ist, wenn wir das so einschätzen, dass diese Entwicklungen tatsächlich für unsere Demokratie eine grundsätzliche Bedrohung darstellen, müssten DGB und Gewerkschaften vielleicht noch stärker diese gesellschaftspolitische Rolle wahrnehmen, noch stärker sozusagen sich dort auch positionieren und sichtbar machen? Wie siehst du das?
Also zuallererst würde ich immer sagen, wir sind immer noch Gewerkschaft. Und wir haben einen Kernauftrag. Und das heißt, wir sind die Organisation der Arbeit. Das ist das Herz. Dafür sind wir zuständig. Das heißt, wir organisieren gute Lebens- und Arbeitsbedingungen, ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass trotzdem ein gewisses Maß an gesellschaftlicher Verantwortung dazugehört, weil die Betriebe Teil der gesellschaftlichen Entwicklung sind. Auch wenn die meisten Arbeitgeber das nicht so gerne sehen und immer glauben, sie seien sozusagen neutraler Boden und haben mit der Gesellschaft nichts zu tun. Aus dem Grunde machen wir natürlich ganz viele von diesen Bündnissen. Wir haben das in Brandenburg sogar jetzt so verstärkt hochgefahren, dass gerade meine Region in Brandenburg sich extrem im letzten halben Jahr bei diesen ganzen Aktivitäten vor Ort eingemischt haben, weil das, was wir gesehen haben, ist zwar, das ist in Berlin, ist total toll, ja, wenn wir hier 250.000 Leute auf die Straße kriegen, das ist aber in Berlin auch nicht schwer. Und das ist in Berlin auch für die Leute nicht schwer, dahin zu gehen. Es ist aber was ganz anderes, wenn ich in Brandenburg an der Havel ist jetzt noch ein bisschen größer, aber wenn ich zum Beispiel nach Rheinsberg gehe, ja, in Rheinsberg haben wir, ich glaube, 2000, also im Kerngebiet 2000 Einwohner. Die kennen sich alle. Und wenn da dann 100 Leute auf dem Marktplatz stehen und für Demokratie eintreten, weiß jeder, wer da ist. Der dortige Bürgermeister saß am Rand, schön mit verschränkten Armen, ja, hat sich das ganz genau angeguckt, was da passiert. Also das heißt, was, wenn du da dich anders engagierst, und das ist das, was wir Gewerkschaften jetzt wahnsinnig intensiv tun, gerade wir beim DGB, dass wir diese kleinen Initiativen stärken, wo wir nur können. Und es ist uns gelungen. Wir hatten in den letzten Jahren in Brandenburg 4 CSD. Dieses Jahr haben wir 16 auf die Beine gestellt und wirklich nicht mit 20 Leute Beteiligung, sondern wirklich Hunderte. Das ist genau das, was wir brauchen, weil das, wenn wir uns das angucken, was ja das größte Problem ist, was wir haben, in da, wo das rechte Gedankengut greift, haben die freie Bahn. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren eben ganz viel Räume geöffnet und offen gelassen, dass die sich austoben konnten. Und wir haben es zu lange aus meiner Sicht verpasst, sozusagen Gegenöffentlichkeiten genau in den ländlichen Räumen, in Thüringen, in Sachsen, in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt, in Brandenburg, Mecklenburg, ja. Da sind ganz viele Räume, die sozusagen nur noch von einer einzigen Kraft bespielt werden, wo die Sportvereine, die Jugendvereine, alles ist irgendwie in einer Hand. Und wir haben uns das als Gesellschaft aus der Hand nehmen lassen. Und das ist so die Strategie, wo wir jetzt sagen, genau da müssen wir ran. Wir müssen sozusagen wieder auf die Fläche, in den ländlichen Raum. Wir müssen die Jugendheime, die Sportvereine und die Marktplätze irgendwie wieder zurückgewinnen, als es gibt hier auch noch etwas anderes. Und was wir jetzt merken, und das ist tatsächlich schön, dass das angenommen wird. Dass wir tatsächlich auch bei den CSD nicht nur Importe aus Berlin, die da hinfahren, sind, sondern dass wir ganz viel Beteiligung von den Menschen irgendwie aus den Ortschaften haben, die das eben auch, Gott sei Dank, sagt's mal jemand, oder ne, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Und das ist, glaube ich, das, was wir maßgeblich produzieren können. Und das ist auch, finde ich, unsere Verantwortung als Gewerkschaften, sowas zu stärken.
Darf ich da direkt was zu sagen? Ich würde das alles unterschreiben, dass diese auch die klare Kante, ne, dass die auch gezeigt werden muss.
Aber du bist für das Komma Aber immer zuständig heute.
Ich bin für das Aber zuständig, weil ich glaube, dass ihr eigentlich noch viel mehr macht. Und dieses Machen muss man auch nochmal betonen. Wenn ich eben von Selbstwirksamkeitserfahrung gesprochen habe, das ist eine ganz genuin demokratische Erfahrung. Wenn Leute, ne, das steht ja nicht nur im Grundgesetz Koalitionsfreiheit, sondern impliziert das Recht, dass man für seine Interessen kämpfen darf. Und es gibt einen Weg, da zu kämpfen. Diese Selbstwirksamkeitserfahrung ist genuin demokratisch. Und wenn gewerkt, also es ist wichtig, dass ihr genau das macht, was du beschrieben hast. Aber es ist schon ganz wichtig, ganz grundsätzlich den Menschen diese Erfahrung zu geben. Und die könnt ihr ihnen schenken. Ich sag jetzt mal ihr, weil ich da nicht so oft involviert bin, aber wenn ihr denen diese Erfahrung schenkt, also den Weg zeigt, wie es dahin geht, und die müssen das natürlich selber machen, denn sie sind die Gewerkschaft, das ist klar. Aber sie müssen diese Selbstwirksamkeit erfahren. Denn alles hat bisher nichts genutzt. Also ich glaube, wir müssen tatsächlich erstmal sehen, diese Wahlen werden wahrscheinlich ein verheerendes Ergebnis haben, trotz so vieler CSD. Und deswegen muss man sich überlegen, inwieweit tragen Gewerkschaften schon, ohne dass sie das ständig überhöht vor sich her tragen wie eine Monstranz, schon zur Stabilisierung von Gesellschaft und von Demokratie bei? Und ich glaube, das können sie noch stärker machen. Das können die Gewerkschaften noch stärker machen. Diese Konflikte führen, diese Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und dann ist dieses eine verheerende Gedankengut, nämlich ich kann eh nichts machen und die machen da oben, machen, was sie wollen. Das muss weg.
Na, da gibt's ja auch interessante Studienergebnisse inzwischen, die genau das bestätigen, dass in dem Maße, wie es uns gelingt, Mitbestimmungsstrukturen und oder Tarifvertragsstrukturen in den Betrieben herzustellen, da die Neigung nach rechts abzubiegen sofort abnimmt. Das ist genau das, was du sagst. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel in Brandenburg als Wahlkampagne eben nicht gesagt haben, irgendwie gegen rechts und so, sondern wir machen unsere Kampagne sehr klar für Tarifverträge, für Tarifbindung, weil wir haben die bessere Alternative, die heißt gute Arbeitsbedingungen im Betrieb mit allem, was hinten dran hängt, nämlich mit Beteiligungsstrukturen, mit Wirksamkeit, mit gerechteren Verteilungschancen, ja, die natürlich da immer drin stecken. Aber das ist wirklich, es ist ein ganz schön mühsamer Weg, das auch den Menschen klar zu machen, dass sie was davon haben, wenn sie sich engagieren, weil natürlich die Erfahrung die letzten Jahrzehnte gegensätzlich waren, ja. Und da haben wir ganz schön zu tun, aber ich glaube auch, das ist das Einzige, also das sind die beiden Wege quasi, ne? Das Betriebliche, da die Erfahrung herstellen, das bringt was, wenn ich was tue, und gleichzeitig in den öffentlichen Raum nicht mehr leer lassen oder nicht mehr den Rechten zu überlassen. Das ist genau die notwendige Strategie.
Vielen Dank dafür. Wir kommen nochmal zu einem anderen Thema, zum anderen Block. Und zwar wagen wir so ein bisschen auch einen Blick in die Zukunft. Es ist schon angesprochen worden, dass die bevorstehenden Wahlen in den Ländern, aber auch die Bundestagswahl im nächsten Jahr wahrscheinlich, Stand jetzt, doch Veränderungen auch im Parteien- und im Machtgefüge hervorbringen wird. Und das betrifft nicht nur einen Aufstieg der extremen Rechten, wie wir ihn jetzt bei der Europawahl erlebt haben, sondern auch insgesamt, so nach meiner Wahrnehmung, auch politische Verschiebungen in dem etablierten Parteienspektrum. Ich erinnere mich an einen Aufsatz von Hans-Jürgen Urban und Klaus Pixhaus aus den 90er oder Nullerjahren, glaube ich. Da haben sie die 90er Jahre als arbeitspolitisch verlorenes Jahrzehnt bezeichnet. Wir hatten schon angesprochen, dass dort es eine starke neoliberale Hegemonie gab und dementsprechend sozusagen auch Regierungspolitik nicht unbedingt die Qualität von Arbeit im Blick hatte, sondern dass es darum ging, irgendwie Leute in Arbeit zu bringen. Jobs, Jobs, Jobs war so ein Motto, was aber, welche Art dieser Job war nicht unbedingt wichtig. Die Gewerkschaften haben da unter anderem darauf reagiert, indem sie versucht haben, den Fokus auf gute Arbeit zu legen. Da wurde dieser Begriff ja auch geboren, beziehungsweise auch gestärkt. Und ich würde sagen, das war zumindest in Teilen auch erfolgreich. Also in den Nachfolgejahren ist es gelungen, tatsächlich diese Frage, wie arbeiten die Menschen eigentlich in diesem Land, wieder etwas stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und auf verschiedenen Strecken gab es da auch, glaube ich, gute Erfolge. Jetzt beobachten wir seit einiger Zeit aber nach meiner Wahrnehmung in den Debatten auch wieder einen ganz anderen Zungenschlag. Wir haben in den letzten Monaten häufig die Diskussion darüber gehört, dass die Menschen mehr Bock auf Arbeit haben sollten. Es wird sozusagen häufiger kritisiert, dass zu wenig gearbeitet wird, was die Arbeitszeiten betrifft. Die Forderung nach einer Deregulierung des Arbeitszeitgesetzes ist jetzt schon, nimmt immer mehr, nach meiner Wahrnehmung, immer mehr Fahrt auf. Wir haben eine Forderung nach einer Einschränkung des Streikrechts. Wir haben gerade drüber gesprochen, ein Ausdruck einer möglichen Renaissance, wie immer man es nennen will, ist, dass es mehr Streikaktivitäten gab, so dass sich mehr Menschen für Streiks engagiert haben. Und kaum ist das passiert, gibt es sozusagen Forderungen, das Streikrecht einzuschränken. Also all diese Debatten und Entwicklungen im Hinterkopf und mit Blick auf die künftigen Wahlen und veränderten Mehrheitsverhältnissen. Ist es da verfrüht, von einem arbeitspolitischen Backlash zu reden, dass wir künftig, dass die Gewerkschaften künftig wieder verstärkt sozusagen in eine Position kommen, wo sie versuchen zu verteidigen, was in der Vergangenheit einmal erreicht wurde? Oder wie seht ihr sozusagen perspektivisch auch so die Gestaltungsspielräume, die Möglichkeiten, die den Gewerkschaften unter diesen Bedingungen bleiben werden? Ein Satz vielleicht noch zum Schluss. Fachkräftemangel, haben wir ja drüber gesprochen, auch schon als ein Aspekt, der den Arbeitnehmermarkt quasi bedingen könnte und die Position von Beschäftigten stärken könnte. Wird aber politisch momentan sehr stark so diskutiert, dass gesagt wird, weil wir Fachkräftemängel haben, müssen die, die noch da sind, länger arbeiten, sowohl jeden Tag, jede Woche, als auch ihr ganzes Leben lang. So, ne? Und wenn das sozusagen natürlich den Drive bekommt in den nächsten Regierungsbündnissen, haben die Gewerkschaften erstmal schwierige Herausforderungen vor sich, oder? Wie siehst du das, Katja?
Wir haben immer schwierige Herausforderungen.
Das ist wahr, das ist wahr.
Also ganz ehrlich, also wenn es leicht wäre, wären wir keine Gewerkschaften und würden es andere tun, ja? Also das ist unser Job. Und das ist auch gut so, um ehrlich zu sein. Aber natürlich ist, insofern hast du recht, die Kämpfe werden härter. Das ist schon das, was wir beobachten. Das sagen auch meine Gewerkschaften aus den Betrieben. Die Auseinandersetzungen werden verschärfter, ja. Und da sind wir auch jetzt alle drauf eingestellt. Also das wird eher konfliktreicher als weniger. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass diese ganze neoliberale Klientel sich ganz gut eingerichtet hat, ja, in dem System die letzten 30 Jahre. Und in dem Moment, wo wir ihnen vor Schienbein treten und sagen, wir stellen das Ganze hier in Frage, weil das so nicht funktioniert und weil das nicht mehr sozial gerecht ist und mit sozialer Marktwirtschaft erst recht nichts mehr zu tun hat, gibt es entsprechende Abwehrkämpfe. Also mich überrascht das überhaupt nicht, dass sowohl die CDU, die FDP als dann auch die Arbeitgeberverbände sagen, oh, Teufelszeug, ja. So, und wir wollen sozusagen alles wieder zurückschrauben. Das ist aber doch klar. Das weiß man, wenn man als Gewerkschaft in die Auseinandersetzung geht und da was durchsetzt, was denen nicht gefällt, dass wir da ein Echo kriegen, ja? Also alles andere wäre naiv. Sondern das heißt, wir schrauben sozusagen unsere Konfliktbereitschaft entsprechend auch hoch. Und wir wissen aber natürlich auch, dass wenn die Wahlen so ausgehen, wie das manchmal in den Prognosen jetzt schon so aussieht, dass wir natürlich in einen ganz anderen Kampfmodus werden durchstarten müssen. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit meiner Gewerkschaftsjugend rede, bin ich total optimistisch. Also, weil erzähl denen mal, ihr müsst länger arbeiten, mehr arbeiten, 5-Tage-Woche, 6-Tage-Woche, 12 Stunden und so weiter und so fort. Da sagen die, ja, dann suche ich mir was anderes. Also ich glaube, und das ist ja, als Kulturwissenschaftlerin habe ich mich ja mit der Kultur der Arbeit beschäftigt, Was die meisten Kapitalisten nicht kapieren, ist, dass es einen Eigensinn der Beschäftigten gibt. So heißt es dann irgendwie in diesem Kulturwissenschaften-Begriff. Das heißt, die Leute haben einen eigenen Kopf. Die haben auch eine eigene Vorstellung davon, wie sie das Leben gerne haben möchten. Und wir haben es über die letzten Jahre immer wieder gesehen, ganz viele können sich und wollen das auch für sich selber dann anders machen. Und aus dieser Dynamik heraus kriegen wir Gewerkschaften das hin, auch für diejenigen, die das sozusagen so nicht selber können, weil sie in anderen Abhängigkeiten sind, weil sie auf einem anderen auch Ausbeutungsniveau arbeiten, die entsprechend zu flankieren und zu stärken und zu sagen, das machen wir nicht mit. Und genau darum wird es gehen, dass wir weiterhin als Gewerkschaften die Hände vor der Brust verschränken und sagen, wir gehen da nicht mit. So, und wir haben ja die Erfahrung jetzt in den letzten 30 Jahren, wie sich das anfühlt, wenn wir immer kleiner werden und wenn wir immer mehr nachgeben und wenn wir dieser Logik nachgeben, oh, wir müssen mal den Gürtel enger schnallen, weil sonst gehen wir alle unter. Wir haben die Erfahrung, dass wir nicht untergehen und dass wir diesen Gürtel vor allem nicht mehr wir enger schnallen, sondern die scheiß Reichtum angehäuft haben. Und das heißt, wir werden die Debatte führen, Verteilungsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit. Wir sind gerade nicht dran.
Mit dem Sparen. Ja. Ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen noch zusätzlich. Ich würde nur noch mal sagen, ich würde es noch mal ein bisschen verstärken in Richtung diese 30 Jahre Neoliberalismus. Was wir ja in den letzten Jahren wieder diskutieren dürfen, ist das Wort Kapitalismus. Was ist es und welches Konzept hast du ja am Anfang gesagt? Wir dürfen auch wieder über Klassenkampf reden. Und 30 Jahre Neoliberalismus war auch Klassenkampf, nur von oben. Ne? Und das ist der Punkt, den man sich, glaube ich, vor Augen führen muss, den wir oft vergessen haben, weil es irgendwie, sagen wir mal, die 80er, 90er Jahre oder die 90er insbesondere und die Nuller zum Teil auch noch von wenig Streikaktivitäten außer in Ostdeutschland geprägt waren oder auch von Verlusten bei Streik. Wir haben auch mal einen Streik verloren, ne? Auch harte Sachen. Geht man oft davon aus, das hätte keinen Klassenkampf gegeben, aber es gab eben einen und der hat von oben stattgefunden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man nicht vergessen darf an der Geschichte, an der Stelle. Und der findet die ganze Zeit statt und wir halten auch die ganze Zeit dagegen. Aber es gibt auch zwei, ich möchte mal anhand von zwei Beispielen zeigen, dass das auch erfolgreich sein kann und dass es auch die Leute verstärkt nochmal. Fällt mir in ihrer Selbstwirksamkeitserfahrung, machen wir das Thema wieder. Vor, ich glaube, 3 oder 4 oder fast schon 5 Jahren gab es die Überlegung, die politische Überlegung, den Weg zur Arbeit nicht mehr über die Unfallversicherung, sondern über die Krankenversicherung abzudecken. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern? Da denkt man sich, oh gut, was soll das jetzt, ist da egal. Aber es ist eben nicht egal. Ne, weil die Unfallversicherung ist die einzige Sozialversicherung, die öffentliche, die nur die Arbeitgeber zahlen. Ne, und die Krankenversicherung, ne, kennen wir, paritätisch oder mehr oder weniger paritätisch. Ne, okay, der entscheidende Punkt ist, dass die Kosten, die natürlich über die Wegeunfälle zur Arbeit verursacht werden, dann nicht mehr sozusagen über die Unfallversicherung, sondern über die Krankenversicherung abgerechnet werden sollten, mit der Folge steigender Beiträge für die Belegschaften, für die Beschäftigten, ne, und sinkende Beiträge für das Kapital bei der Unfallversicherung. Und dann gab es wirklich eine richtig gute Aktion. Also erstmal wurde betrieblich dagegen mobilisiert. Das habe ich bei der IG Metall selber miterlebt, habe so ein bisschen mitgeholfen. Und dann haben die wirklich, ich glaube, 1 Million Postkarten verschickt, was echt gut war. Und die sind dann angekommen im Bundesarbeitsministerium, das darüber nachgedacht hat damals. Und das hat sehr Eindruck hinterlassen. Und das wurde dann zurück, der Referentenentwurf wurde zurückgezogen. Das ist ein toller Erfolg. Und da kann man eben sehen, nicht alles, was die vorhaben, setzen die durch. Ne, im Gegenteil. Ne? Wie du eben sagtest hier so, ne? Eben nicht. Und das Gleiche könnte jetzt übrigens beim Lieferkettengesetz passieren. Ne? Also wir haben es ja vor der Nase, dass der Habeck jetzt sagt, na ja, vielleicht doch noch nicht oder vielleicht später oder gar nicht, ne? Und auch da muss man sagen, auch da ist eigentlich eine Mobilisierung nötig und da kann man durchaus was erreichen. Denke ich zumindest. Also Klassenkampf von oben findet die ganze Zeit statt. Dürfen wir nicht übersehen und denken irgendwie nur auf uns gucken. Nee, die kämpfen.
So, die Luft wird immer schlechter, uns wird immer wärmer. Deswegen jetzt noch eine Abschlussfrage an euch beide. Was sind für euch die 3 wichtigsten Punkte, die angegangen werden müssen, um gewerkschaftliche Macht auszubauen oder zu sichern?
Das ist insofern ganz schön. Ich kann mich ja an den Machtressourcen quasi entlanghangeln. Also klar ist, Mitglieder gewinnen. Also weil wir sind da stark, wo wir eine große Mitgliederzahl haben. Das ist so. Also weil wir eben nicht mehr das Stellvertretermodell haben. Wenn ich zu irgendeinem Betrieb gehe und sage, lieber Geschäftsführer, ich möchte gerne eine Tarifverhandlung machen und es ist niemand da, der streikt, der das durchsetzt, der den Laden lahmlegt, dann kann ich herzlichen Tag sagen, ja. Also das heißt, wir brauchen tatsächlich Menschen, Mitglieder, die uns stützen, die uns tragen, die uns die Macht geben, gemeinschaftlich als Gewerkschaften wirklich was zu bewegen. Das Zweite ist, und das ist natürlich in solchen veränderten und auch fragilen politischen Verhältnissen, wie wir sie im Moment haben, der zweite wesentliche Faktor ist, haben wir noch Verbündete? Gibt es noch einen politischen Arm der Gewerkschaften, um Gesetze, um Initiativen und Ähnliches auch wirklich zu begleiten in gesetzgeberischer Form, so dass wir da auch eine Verlässlichkeit haben und auch eine Zuverlässigkeit haben? Das ist ein komplizierteres Geschäft geworden. Tatsächlich, da sind viele Selbstverständlichkeiten so nicht mehr vorhanden. Und das Dritte ist, wir brauchen gute Leute in den eigenen Reihen. Das ist natürlich auch klar. Das heißt, auch bei uns kommt natürlich auch jetzt Stück für Stück dieser Fachkräftemangel an. Ja, das heißt, wir brauchen Menschen, die engagiert sind, die überzeugt sind, die wissen, was sie tun und die auch sagen, ich brauche einen Sinn in meinem Leben, in meinem Beruf. Den kann ich empfehlen, geht zur Gewerkschaft, das ist total toll. Ja, weil da gibt es definitiv eine Sinnhaftigkeit im Tun. Aber die Leute brauchen wir eben auch, die auch den Schneid haben, ja. Also du brauchst wirklich ein gutes Rückgrat um diesen Job zu machen, ja. Aber das ist total wichtig und das ist, glaube ich, die dritte Gelingensbedingung.
Ich würde fast alle die gleichen wählen, aber also Mitgliedergewinnung ganz wichtig. Das wurde mal ein bisschen zu sehr in den Vordergrund geschoben und die Inhalte zu sehr in den Hintergrund. Ich glaube, mittlerweile haben wir ein gutes Maß gefunden, Mitglieder auch über Kampagnen und Ähnliches zu gewinnen und sie zu behalten. Konfliktorientierung wäre das Zweite, was ich sagen würde, von dem ich sagen würde, ist ganz wichtig. Und die Beteiligungsorientierung, die wir hatten. Also das wären die Punkte. Aber ich will noch mal was zu dem einen Punkt sagen, den du angesprochen hast, nämlich mit den eigenen den Gewerkschaftsbelegschaften sozusagen, ne? Also unseren eigenen Leuten in den Gewerkschaften. Ich habe wirklich, weil wir auch über gute Beispiele reden wollen, im Bezirk Mitte haben die jetzt ein Personalpool eingerichtet. Das fand ich echt interessant. Also eine nicht so geringe Anzahl von politischen SekretärInnen bei den Gewerkschaften, die angefordert werden können von den Geschäftsstellen, wenn da was brennt. Wenn die also zum Beispiel zu wenig Leute haben oder ganz dringend was im Betrieb machen müssen. Und die können die also wie so Springer in einem Unternehmen anfordern. Und das fand ich echt eine super Idee, weil man dich erst als Organisation sehr flexibel dadurch aufstellt, wie man ja heute sagt. Und gleichzeitig das eigene Personal auch empowered. Also über sowas muss man nachdenken. Das gibt's nur bei der IG Metall bisher, habe ich das Gefühl. Als ich das neulich bei Verdi erzählt habe, haben die gesagt, oh, wollen wir auch haben und so. Aber das ist, so können wir auch voneinander lernen. Es gibt gute Beispiele, echt.
Ja. Damit vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Ja, viele gute Beispiele. Davon hatten wir heute einige. Und das war ja auch immer das Ziel unseres Podcasts, gute Ideen präsentieren, die zum Nachmachen inspirieren. In diesem Sinne nehme ich das jetzt sehr gerne als Schlusswort und Punkt der Diskussion. In der Diskussion, in diesem zweiten Teil, haben wir die gesamtgesellschaftliche Ebene in den Blick genommen. Ja, und ich finde gerade bei der Frage, was hilft denn nun gegen autoritäre Strömungen und Einstellungen, da haben sich die Perspektiven unserer Gäste wirklich sehr schön ergänzt. Einmal Katjas Plädoyer für Konfliktorientierung, also die Unzufriedenheit ernst nehmen und klar aufzeigen, wessen Inhalte im Interesse der ArbeiterInnen sind und wessen Programme es nicht sind, um dann gemeinsam auf den Tisch zu hauen. Gerade im Kampf gegen Rechts ist es einfach extrem wichtig, denn das arbeits- und sozialpolitische Programm der AfD, die auch gerne auf den Tisch haut, ist halt ein Albtraum. Und wer das Thema vertiefen möchte, da können wir auch unsere Episode 14 mit Thomas Goes und Sandro Witt sehr empfehlen.
Ja, und ansonsten würde ich sagen, war Ullis Hinweis zu Selbstwirksamkeitserfahrung auch was ich mitnehme. Wer selbst erlebt hat, sagt er ja, dass er oder sie kollektiv für die Interessen einstehen kann und denen da oben in Anführungsstrichen im Konfliktfall mal die Stirn bieten kann, scheint halt weniger empfänglich für die Versprechung von rechts zu sein. Dazu gehört dann ehrlicherweise aber auch, finde ich, die Anforderung, dass Gewerkschaft auf jeden Fall immer von unten gedacht werden muss. Und da reicht es dann eben nicht mehr nur Tarifergebnisse gut zu erklären, um möglichen Unmut abzufedern, sondern eben auch der gewerkschaftlichen Basis wirklich zuzutrauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ein Punkt ist mir abschließend für diesen Podcast noch extrem wichtig. Wir brauchen einfach viel mehr mehrsprachige, internationalisierte Gewerkschaftsarbeit in Deutschland. Und da meine ich jetzt nicht mit, dass wir möglichst alle Druckmaterialien und Beitrittsformulare auf allen Sprachen, die wir hier in Deutschland haben, gedruckt werden müssen, ja, sondern die deutschen GewerkschafterInnen müssen genauso AnsprechpartnerInnen für migrantische, nicht deutschsprachige Beschäftigte sein, wie eben für deutschsprachige. Weil wir haben einfach einen extrem großen Anteil im Dienstleistungsbereich, aber auch in anderen Bereichen von Beschäftigten, die eben keine Deutsch-MuttersprachlerInnen sind, die teilweise kein Deutsch sprechen. Und das muss einfach anerkannt werden. Und das heißt eben auch, dass Gewerkschaften die Kapazitäten aufbauen müssen, die Anliegen ihrer migrantischen Beschäftigten gut vertreten zu können. Und das fängt eben bei der Sprache an. Da gibt's in den vergangenen Jahren sicherlich auch Fortschritte und einige haben wir bei uns im Podcast besprochen. Da nochmal der Verweis auf Folge 20 und 21, die wirklich sehr hörenswert sind. Aber es ist schon auch klar, dass da auf jeden Fall auch noch Luft nach oben ist.
Ja, wichtiger Punkt, Felix, stimme ich dir auch absolut zu. Ich würde es gern versuchen, noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also gerade bei den Schlussplädoyers unserer Gäste gab es ja auch viel Einigkeit. Und so die zentralen Themen, die ich daraus mitnehme, sind, wir brauchen Mitgliedergewinnung, Inhalte müssen deutlich gemacht werden, Beteiligung muss organisiert werden, Verbündete sollten gefunden werden und auch nicht zu vergessen, Hauptamtliche mit Rückgrat, die möglichst flexibel auf die Bedarfe in den Betrieben eingehen können. Ja, und Hauptamtliche mit Rückgrat bei den Gewerkschaften, betrieblich Aktive mit Power und WissenschaftlerInnen, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind, das charakterisiert eigentlich auch richtig schön die Gäste unserer Podcast-Episoden. Also es lohnt sich, auch mal in die anderen Podcast-Folgen reinzuhören, will ich damit sagen, denn unser Podcast ist mit dieser Folge erstmal am Ende. Aber die Gespräche mit fast 60 interessanten Menschen aus Praxis und Wissenschaft findet ihr inklusive Zusatzinfos auf unserer Website www.democratizedwork.de. Also stöbert da doch gerne mal rein und empfehlt uns auch sehr gerne weiter.
Ja, dann sagen wir jetzt erstmal Danke an unsere Gäste dieser vorerst letzten Episode des Podcasts. Danke an Katja Kager und Uli Brinkmann dafür, dass ihr da wart und dass ihr uns eure Perspektiven geschildert habt.
Außerdem ein riesiges Dankeschön an Rolf Schmucker für das Einspringen für die Moderation der Abschlussveranstaltung und auch an David Seyfried für die Aufnahme und technische Ausstattung bei der Veranstaltung.
Ja, uns bleibt jetzt noch, uns ganz herzlich zu bedanken bei all denen, die das Podcast-Projekt seit Herbst 2020 möglich gemacht haben.
Ja, und das seid zuallererst mal ihr, unsere HörerInnen, denn wenn ihr nicht zugehört hättet, hätten wir den ganzen Podcast ganz bestimmt ziemlich schnell wieder an den Nagel gehangen. Danke euch für die Treue. Danke auch an Christian Scholz-Alvarado, der den Podcast mit ins Leben gerufen hat. Und wir bedanken uns bei den Trägern des Podcasts, ohne die das Ganze hier auch nicht möglich wäre. Dem Forum Neue Politik der Arbeit, FMPA, und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.
Ja, und ein ganz herzliches, großes Dankeschön gilt auch Rolf Schmucker für die großartige inhaltliche Begleitung und Beratung bei jeder Episode. Und natürlich genauso ein sehr, sehr großes Dankeschön an Ulf Banscharus von der Kooperationsstelle, der uns immer den Rücken freigehalten hat und auch ja, Geduld mit uns hatte, was alle organisatorischen und bürokratischen Dinge anging. Er hat auch die Abschlussveranstaltung zum Beispiel organisiert. Ein weiteres herzliches Danke auch an Anke Arnold von der Kooperationsstelle und auch an Alexandra Schulz vom Online-Lehre-Team der TU, die uns bei der technischen Betreuung der Website immer geholfen hat. Und generell auch ein herzliches Dankeschön an das gesamte Online-Lehre-Team der ZEWK der TU Berlin.
Ja, und für die finanzielle Förderung danken wir der Hans-Böckler-Stiftung, der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, dem DGB Berlin-Brandenburg und Verdi.
Ja, Leute, wir sind dann jetzt erstmal raus. Wir hatten viel Spaß bei diesem Projekt. Wir hoffen, ihr konntet auch das eine oder andere mitnehmen. Ja, dann sage ich mal, bleibt stabil, bleibt kritisch und verliert den Mut und die Hoffnung nicht. Ciao.
Tschüss.
Democratize Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin. Jetzt.
So ist es. Geschichte.
Oh mein Gott. Ja, wir müssen dann irgendwie uns andere Themen suchen für unsere Gespräche, Johanna.
Tja.
Und wir müssen endlich das Bier trinken zusammen.
Wir müssen endlich das Bier trinken.
Damit wir uns mal sehen.
In echt. Ich komme auch auf jeden Fall im Sommer nach Berlin, aber das sage ich jetzt irgendwie auch schon seit einem Jahr. Aber diesen Sommer ja, auf jeden Fall.
Du hattest ja jetzt nur auch einiges. Ja. Unglaublich.
Das war.
Okay, ich mache die Aufnahme aus.